Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Happy Birthday to us, happy Birthday to us, happy Birthday, lieber Thomas, happy Birthday to us. Herzlich willkommen zu Folge 250, The Big Bang Theory. Ich begrüße euch, unfassbar. Thomas rief mir das gerade beiläufig so zu und es stimmt aber. 250 Folgen Worum-Podcast, mein lieber Thomas, erstens, ich begrüße dich, zweitens, verteidige dich. Was hast du zu sagen zu 250 Folgen gefährlichem Halbwissen?
250 Jahre Worum-Podcast. Ja. Hallo Jan, ja. Hallo alle. Dafür sehen wir noch ganz okay aus.
Ja, du zumindest, ja.
Stößchen.
Ja, genau. Pling. Ein Geierlikörchen auf die 250. Folge. Dafür ist sie relativ unspektakulär, haben wir festgestellt. Aber hey, so sind wir halt.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sie noch spektakulär zu machen. Aber erwartet nicht so viel. Denn, viel Zeit haben wir nicht und auch die große Jubiläumsfolge nicht mit dem Worum-Podcast-Fernsehballett. Ja. Ja, das fällt alles aus, die große Gala. Aber ein bisschen Partylaune haben wir uns zumindest bewahrt, oder?
Wollte ich gerade sagen, haben wir konserviert.
Von letztem Sonntag.
Und ich will ja nichts sagen, ne? Aber dein Titelvorschlag oder dann letzten Endes ja der Titel, der es auch geworden ist, Big Bang Theory, der lässt die Erwartung aber dann doch schon wieder steigen auf eine Folge, die sich vor der großen Samstagabendunterhaltung nicht verstecken muss.
Das ist sehr charmant. So haben wir 250 Jahre durchgehalten wahrscheinlich.
Ja, genau.
Mit diesem in die Tasche lügen. Ey, aber ich meine, also wenn es irgendwo passt, wenn das kein Bang war zum 1:0,
ja,
dann weiß ich aber auch nicht.
Und aber auch wirklich. Sonst. Ja, aber wirklich, sag ich. Also Bang Theory vor allem dann auch, weil die Theorie ist ja, was wir da noch zu erwarten haben, ne?
Ja, denn ich finde auch da passt es einigermaßen. Denn wir sprechen erstmal, und auch wenn es sich anfühlte, dieses 4:0, wie der Werder Bremen Urknall, ja, wie der Beginn von was ganz Großem, würde ich auch sagen, wenn wir da den Begriff Theorie irgendwie mit einfügen, sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Denn, denn auch darauf können wir ja gleich mal zu sprechen kommen. Ist natürlich das eine ist natürlich, wie geil wir waren. Aber das andere ist natürlich auch, dass wir auf einen Gegner getroffen haben, der, ich sag mal, schon weitgehend in Trümmern lag. Und ich sag mal, zumindest im Defensivverhalten eher ohne Kontakt, also eher so Richtung Basketball, körperlos unterwegs war.
Ich bin so weiß froh, nicht, dass du das sagst.
Wer Fabio Chiarodia ausgebildet hat in der Jugend, keine Ahnung. Aber so ein bisschen in den Zweikampf sollte man ja schon mal gehen in der Fußball-Bundesliga. Insofern spielte uns das natürlich in die Karten und war jetzt auch keine ganz große Überraschung, dass Werder Bremen mit Herrn Seoane schon den zweiten Trainer rasiert hat.
Ja, wirklich.
Diese Saison.
Ich bin ganz froh, dass du den Aspekt ansprichst, denn es wäre jetzt ehrlicherweise mein kleiner Downer in einer drohenden Euphoriewelle gewesen. Ja, geiles Spiel. Ja, geil. Auch für den Kopf, das Ding 4:0 nach Hause zu fahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Aber, und dann bin ich komplett bei dir, ne? Das ist dann ehrlicherweise auch gegen einen Gegner passiert, der in manchen Situationen also entweder komplett teilnahmslos wirkte oder einfach sowas von ungestüm. Mhm. Ja. Denn dieser Elfmeter, also da reden wir nachher nochmal drüber, aber also plumper kann man sie nicht anstellen, ne?
Ja.
Und deswegen ist für mich vor allem der Gedanke, den ich da jetzt habe, gerade auch mit dem Blick auf das Freiburg-Spiel vom letzten Wochenende, sich davon jetzt bitte bloß nicht blenden lassen.
Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ne? Das Spiel ist ja auch schon morgen, war ja eine relativ kurze Woche und trotzdem hat es irgendwie gefühlt viel zu lange gedauert, bis wir wieder Werder sehen können. Lass uns doch mal reinspringen. Das ist ja vielleicht mal eine ganz interessant jetzt. Mit dem Recap jetzt erstmal zu starten. Wir können ja erstmal klassisch Worum-Podcast, wie in den letzten 249 Jahren, erstmal damit beginnen, gerade die Aufstellung und Tipps. Und da waren wir beide in der Tendenz, was das Ergebnis angeht, lagen wir beide richtig. Ich hatte 3:1 Auswärtssieg getippt, du 3:0.
Genau.
Und es war dann, wie ich hier unbestätigten Informationen zufolge, ein 4:0. Also eindeutig warst du da dichter dran. Und bei Rate die Aufstellung, müssen wir auch sagen, können wir uns auch noch mal kurz auf die Schulter klopfen, immerhin 10 von 11.
Ja.
Hatten wir. Wir hatten auch den Call richtig, Marco Friedl, Klammer auf, für mich einer der stillen Helden dieser Gladbach-Partie, auf der rechten Innenverteidigerposition. Daneben wieder Koulibaly, hatten wir letzte Woche angesprochen, die Problematik, zwei Linksfüße, was das Aufbau...
Geiles Spiel gemacht.
Ja, Koulibaly auch wieder mit den Wacklern am Anfang. So, aber 10 von 11 waren richtig. Das Einzige, den Einzigen, was wir dachten, dass Boniface auch schon startet, das war nicht so. Dafür war Marco Gröll nochmal vorne, der auch ein ordentliches Spiel gemacht hat, ordentlich gewühlt hat da irgendwie. Ich hätte ihm das so gegönnt, dass sein Lattenschuss reingeht, dass er sich mal belohnt. Ja, so viel zur Zucker in den Arschblasen gegenseitig. Als das Spiel dann losging, hatte ich jetzt noch nicht in den ersten 10 Minuten den Eindruck, dass wir das 4-0 gewinnen.
Nee, weil Gladbach durchaus giftig Entschuldigung, angefangen hat.
Ja.
Ich habe am Anfang auch gedacht, so, okay, die wollen es wissen. Klar, Heimspiel und nun auch gegen eine Mannschaft, die jetzt bislang auch noch nicht die Wurst vom Teller gezogen hat mit Werder.
Gladbach wohlgemerkt ja auch noch unter Druck, noch kein Punkt, aber noch kein Tor geschossen und schon das zweite Heimspiel, das erste, ich erinnere daran, war ein spektakuläres 0-0 gegen den HSV.
HSV, stimmt. Ja.
Was schon glücklich war für Gladbach, weil da noch so ein umstrittenes Königsdörfer Abseitstor, wir klauen die Punkte als HSV drin war. Also da war ordentlich Druck auf dem Kessel und ich fand schon, dass Gladbach erst im Laufe des Spiels auseinandergebrochen ist. Also zu Anfang dachte ich schon, okay, die haben sich was vorgenommen und die wussten auch, dass wir mit den vielen neuen Leuten, kommen wir auch gleich nochmal drauf, relativ unsortiert hätten sein können. Ja, da haben sie zumindest drauf spekuliert und ich fand, sie haben zumindest zu Anfang der ersten Halbzeit schon ganz gut Druck gemacht und es war schon so, dass man dachte, okay, die wollen. Vielleicht können sie nicht, aber sie wollen.
Ja, genau. Und das haben wir, und da kommen wir dann auch schon auf deinen gerade schon erwähnten Silent Hero des Spiels. Da hast du einfach gemerkt, ne, wie viel mehr Stabilität die Abwehr mit Marco Friedl kriegt.
Ja.
Ne, weil du hast halt eben, ich glaube, lass mich lügen, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, irgendwo gehört oder gelesen zu haben, dass er auch wieder der zweikampfstärkste Spieler war.
Ja.
Also wirklich eine Ausstrahlung, die, das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. So,
absolut.
Ne?
Und dann muss und man halt eben, auch noch oben, Entschuldige.
Ja, du siehst halt eben, dass in dem Fahrwasser auch ein Koulibaly deutlich schneller wieder Sicherheit bekommt. Und ich fand ihn dann wirklich am Ende des Spiels unterm Strich wirklich, wirklich gut,
ja.
Koulibaly. Und deswegen, ja, und dann läuft das Spiel natürlich für Werder. Aber nochmal, ne, du musst das überstehen, diese Phase von Gladbach. Und dann musst du in den richtigen Momenten die Nadelstiche setzen. Und jetzt haben wir jetzt genau das perfekte Beispiel dafür, was dann letzten Endes ein Sprung in der individuellen Klasse ausmacht.
Absolut. Ja. Ey. Weiter referieren bitte, ich höre zu.
Ja, also letzten Endes ist es genau das, ne? Dass in Spielsituationen, wo du möglicherweise gerade mal 20 Minuten lang im Hintertreffen bist und auch unter Druck stehst, dann ist es natürlich für eine Mannschaft, die sich über das Spielerische und das Kämpferische wieder reinkämpfen muss in die Partie, deutlich schwieriger, als wenn du hier und da einen Spieler im Team hast, die auch mal in der Lage sind, durch eine Einzelaktion einfach ein Ausrufezeichen zu setzen.
Ja.
Und die Definition von Ausrufezeichen in solchen Situationen ist das Tor vom Bangula, das 1-0.
Bang!
Das ist einfach, ja.
Bang!
Das ist einfach wirklich, das ist technisch und auch von der Idee her so gut gemacht. Und ich habe mich schon mal gefragt, ich überspitze jetzt bewusst ein bisschen, ne, habe mir auch schon gefragt, wann war es eigentlich wirklich das letzte Mal, dass Werder einen Spieler hatte, wo du so gefühlt aus dem Nichts heraus auf einmal so eine Aktion hast?
Weiß ich nicht.
Also die dann auch wirklich so einschlägt. So, ne?
Vielleicht Kevin De Bruyne.
Ja, also ne, oder ja, natürlich hast du auch hier und da bei Marvin Ducksch ab und zu mal den Gedanken, der kam ja jetzt auch aus dem Nichts. So,
ja,
ne?
Ja.
Aber so dieses unbekümmerte, ach weißt du was, wir bei uns läuft es gerade nicht so, jetzt nehme ich mir einfach mal den Ball und mach's mal eigensinnig und hau einfach mal drauf und dann sitzt das Ding halt.
Das Geile war ja, dass er danach meinte, jo, ich hatte gar nicht mehr die große Option, was ich machen sollte. Und dann dachte ich, ich knall halt mal drauf. Und wie gesagt, auch. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt. Also Chiarodia, wie er den verteidigt da, das ist ja wirklich, also es ist ja eine Einladung.
Das ist eine Frechheit, ja.
Und vielleicht könnte man auch sagen, also ein Weltklasse-Keeper kriegt da auch vielleicht die Faust noch hoch, Ne? Weil er schießt ihm den ja, also entschuldige die Ausdrucksweise, aber in die Fresse. Er schießt ihm den ja wirklich durch die, also ins Gesicht. Ja, so rotzfrech, das ist so, also beim Basketball ist das so ein In-Your-Face-Move, ne? Wo dir einfach egal ist, wer da vor dir steht und wie der Winkel ist. Du knallst den Torwart einfach mit rein, springst einfach hoch und stopfst den Ball so. Und ja, das war natürlich auch, hast du richtig gemerkt, was das für ein Befreiungsschlag, auch für ein mentaler Befreiungsschlag war. Genau. Auch für ihn, ne? Und man dachte sofort, ne, wofür 10 Millionen, dafür 10 Millionen.
Ja, und dann halt eben aber auch im Nachgange, ne? Also er, weil was das Tor auch mit ihm macht,
das
alleine,
meinte ich, ja.
Ja. Das sind halt die 10 Millionen, ne?
Ja.
Weil er lässt dann ja nicht locker, ne? Er geilt, auch, sorry für die Ausdrucksweise, nee, aber er geilt sich daran auf.
Ja.
So, ne? Und pusht sich damit selber und kommt in so einen Rausch.
Ja.
Und er macht ja ein Spiel, das ist ja unfassbar.
Unfassbar.
Also,
er holt wieder den Elfer raus und wieder, könnte man sagen, wie schon bei Leverkusen, clever gemacht und so und muss der Verteidiger da so hin. Weiß man nicht, aber er ist, Bangula ist halt ein Typ, der bringt jeden Verteidiger erstmal in die Situation, dass er das überlegen muss.
Ja, ja? Genau.
Weil du musst ja erstmal beim Verteidiger sozusagen, bei der Defensive, diese Angst erzeugen, dass der Verteidiger in so ein Alles-oder-nichts-Zweikampf überhaupt reingeht. Ja?
Ja.
Und wie er den Ball, genau wie beim Spiel gegen Leverkusen, den Ball am Fuß führt. Ne?
Ja.
Ey, das ist wirklich, also da stecken 10 Millionen in diesen kleinen Streicheleinheiten,
ja,
den
guck
der
mal,
mit dem großen C macht, ey.
Vor dem 2:0 bleibt er halt auch dreimal in der Situation.
Ja.
Werder hat den Ball eigentlich dreimal schon weggeschenkt.
Ja, richtig.
Und er bleibt halt drin.
Ja.
Ja. Und liefert dann noch den zugegebenermaßen hingestocherten, aber den Assist für Jens Day.
Ja.
So.
Und auch das wieder ein Beispiel wie beim ersten Tor, ne, wo man sich fragt, Mönchengladbach, dürfen die nicht angreifen oder was?
Ja, genau.
Also
ja,
da
genau
sind das. Ja drei Leute im 16er und legen den Ball quer.
Und haben die Hände auf dem Rücken.
Ja.
Und bleiben halt weg.
Ja, aber so. Also auch drei Werder-Spieler legen den Ball quer.
Ja.
Ne? Und auch Stay legt den ja nochmal dann auf seinen rechten Fuß und so.
Ja.
Und da ist niemand ist dran an unseren Spielern.
Ja.
So, das war natürlich, ja. Und dann gab es eine Szene auch noch von Bangula und dann ist mein Milcheinschuss vielleicht auch kurz wieder vorbei. Aber es gab so einen Abschlag von Backhaus, ich glaube, das war dann schon zweite Halbzeit. So ein geiler Zetti-Abschlag, der Mitte in die gegnerische Hälfte, Mitte auf unseren Spieler kommt. Und das ist Bangula. Ey, und der nimmt den Ball runter.
Ja,
mit der
ohne
Brust.
Tempoverlust.
Wirklich. Und da wird der Ball, glaube ich, kurz rot, weil er so sexy angefasst wird.
Ja.
Kriegt der Ball kurz Milcheinschuss. Und Bangula, wirklich, der geht tropft von der Brust runter am Körper in den Fuß und bleibt da kleben. Und der führt den. Und ich dachte wirklich, das war, ja, Entschuldigung.
Schön anzusehen, auf jeden Fall.
Ja. Mann, oh Mann.
Aber, um jetzt auch so ein bisschen aus dem Verdacht herauszukommen, nun die grün-weiß-rosa-rote Brille die ganze Folge über aufzuhaben. Sag mal kurz, wie dir Backhaus gefallen hat.
Da wollte ich dich fragen, na gut, er hat ja natürlich nicht allzu viel draufgekriegt, ne? Die Torschussstatistik war irgendwie ja achtmal so viel Torschüsse für Gladbach gefühlt, aber die gingen natürlich auch wirklich teilweise in den Niederrhein, sag ich mal.
Ja.
Ne? Und ja, er hatte diese eine Aktion, da wollte ich dich fragen, wo ich nicht genau wusste, diese hohe Flanke, wo er noch mit den Fingerspitzen dran ist. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Ist das Absicht? Ist das gutes Torwartspiel? Oder ist das Glück? Oder kommt er da nur einfach nicht ran?
In meinen Augen Glück.
Ja, ne? Hatte ich
also
auch ein bisschen das Gefühl.
Und klar, ne? Er rettet die Situation, weil Hack dahinter steht und wartet.
Ja, genau.
Und durch das leichte Touchieren ist der Ball halt gerettet.
Ja.
Aber es war ja nicht die einzige Szene. Er hat bei hohen Bällen wieder Probleme gehabt.
Mhm.
Also er hat eine schlechte Faustabwehr in der ersten Halbzeit gehabt, den er so mehr wegpatscht als wegfaustet. Und er ist unterläuft, glaube ich, noch eine weitere Flanke. Also da wünsche ich mir, dass er da noch ein bisschen mehr Entschlossenheit entwickelt. Nochmal, das ist auch eine Sache, die du dir wahrscheinlich auch erst erarbeiten musst, wenn du ein besseres Gefühl und eine bessere Routine darin hast, wie hart steigen Bundesligaspieler eigentlich auch im Luftkampf gegen den Torwart ein.
Ja.
Aber da konzentriert er sich noch zu sehr drauf. Ne? Er ist noch zu wenig fokussiert auf den Ball und der muss jetzt weg und ist noch ein bisschen zu sehr, so wirkt es zumindest, noch ein bisschen zu sehr auf, oh, da kommt noch einer, aber trotzdem, fußballerisch auf der anderen Seite, finde ich, war das bislang das Spiel, wo man am ehesten gesehen hat, was wir, auf was wir uns da noch freuen können.
Ja, das denke ich auch. Ne? Das war das, dieses Versprechen hatten wir ja auch schon vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, nachdem wir Insider-Infos bekommen hatten. Vielen Dank dafür nochmal, you know who you are. Wie gut er auch mit dem Fuß ist. Ne? Also da müssen wir uns, glaube ich, wenig Sorgen machen, dass es da einen großen Qualitätsabfall im Vergleich zu Zetti gibt. Und Zetti war ja schon überdurchschnittlich stark mit dem Fuß. Aber genau wie du sagst, ne, ich hatte auch, das ist, glaube ich, wirklich das, was noch am längsten dauert. Dazu kommt diese Strafraumbeherrschung, ne? Wo ja Zetterer auch lange Probleme hatte und ich glaube, jeder neue Keeper, der in die Bundesliga kommt, dann ist auch noch der Körper halt noch nicht so, wie Backhaus mit Sicherheit aussieht, wenn er 26 ist, dass er halt auch viel rücksichtsloser in so ein Knäuel reinspringt. Ich glaube, sowas traut er sich noch nicht so richtig, ne? Da muss er noch ein Gefühl für entwickeln. Ja, ich finde, was so Paraden angeht, Schüsse, da habe ich Vertrauen zu ihm.
Ja, da sieht man auch bislang noch nicht so viel, was ja aber auch okay ist. So, ne? Andersrum wird halt auch ein Schuh draus. Da wirkt er halt überhaupt nicht unsicher oder so. Ich finde, dass das Torwartspiel, sag ich jetzt mal, also wie verkürzt er Winkel, ne? Wie nähert er sich Spielern, die auf ihn zukommen und so, das wirkt alles total solide. Ja. Also macht sich schön breit, bleibt lange oben, ne? Hat einen guten Winkel zu auflaufenden Spielern und so. Das finde ich vollkommen okay.
Ja, muss ich auch sagen. Ja. Und das sind vermutlich genau diese Spiele, die halt ein Rookie braucht und wo Werder dann Glück hat, sag ich mal auch, dass, ich glaube, die Gefahr durch Gladbach in unserem Strafraum wäre deutlich höher, wenn da noch ein Kleindienst stehen würde. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also was da Machino und Tabakovic, das war ja wirklich, ne, also die hatte Koulibaly wirklich ganz gut im Griff, ne, die gefährlichsten Situationen hatte Hack. Ja. Eigentlich, ne? Und Reiz, die kamen eher aus dem Mittelfeld.
Ja,
halt die Frage.
Ich erinnere noch einen Kopfball von Hack, der so ganz knapp am Pfosten vorbeirutscht. Und Tabakovic hat in der zweiten Halbzeit noch eine Riesenchance per Kopf. Da stand es allerdings schon 3-0, glaube ich.
Richtig.
Aber ja.
Der wird auf der Linie geklärt, ne?
Das war die von Agu auf der Linie geklärt und Tabakovic hat auch noch einen, wo er nach einer schnell ausgeführten Ecke von wie heißt er denn? Der Österreicher, der.
Achso, nee.
Nee, Stöger. Schnell ausgeführte Ecke und er kommt dann unbewacht zum Kopfball aus 6 Metern, aber drückt ihn halt am Tor vorbei.
Ach ja, richtig, ja.
So, und nochmal, gehört halt alles auch zum Spielverlauf, dass der wirklich für Werder gelaufen ist. Aber was ich dich nochmal fragen wollte, auch mit Blick auf Boniface, hat dich das dann doch stark gewundert, dass er nicht von Anfang an gespielt hat?
Im ersten Moment ja, bei etwas längerem Nachdenken dann gar nicht mehr sehr, weil, also aus zwei Gründen, einmal natürlich, wenn du hast ja mit Puertas schon einen kompletten neuen Spieler, der ja auch nur aufgrund seiner eigenen Qualität sich da schon so gut eingefügt hat, können wir gleich auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Ja. Ne? Sugawara, Koulibaly, überall neues Personal, Schmied auf einer neuen Position, Friedel auf einer Nebenposition und so weiter und so weiter. Und Marco Grüll hat ja schon seinen Job auch in den ersten Spielen gemacht. Und dass er den dann nicht sofort rasieren wollte, konnte ich verstehen. Und dass dann natürlich Boni und Jin mal reinkommen und Boniface, ey, mit dem ersten Ballkontakt diesen Pass spielt. Und auch da kann ich nur noch mal empfehlen, wer ähnlich nerdy ist wie ich, sich das nochmal genau in der Zeitlupe anzugucken. Er kommt aufs Feld und dann entsteht diese Situation und wie er den Ball schon haben will, ist so geil. Er kommt entgegen und du siehst, wie er beide Arme schon so ausbreitet und du kannst es hören. Komm, spiel mich an. Ich hab eine Idee. Ja. Und dann kriegt er den Ball und dieser Steckpass ist natürlich Weltklasse. Also genau so muss der temperiert sein, ne? Dass Jinma dann auch den dann nur noch kurz rüber lupfen muss.
Ja. Und Schmied, er läuft den nicht mehr.
Ja.
So, ein Jinma ist halt genau auf das Tempo abgestimmt, sehr gut. Aber was man halt eben auch da nicht unerwähnt lassen darf, ne, der Ballgewinn von Puertas ist Bombe gegen Reiz. Alter.
Ja.
Muss komplett man mit Hose runter.
Ja. Sag gleich nochmal was zu Puertas, hat mich nämlich auch stark beeindruckt. Ich wollte nur sagen, dass das dann natürlich auch, und das sagte Horst auch danach, natürlich für diesen ganzen Team-Spirit, fürs Ubuntu, für dieses Team-Building, ist das natürlich das perfekte Szenario. Ne? Ja. Du holst einen Stürmer-Star und setzt ihn erstmal, lässt ihn erstmal draußen und da ist schon ja Potenzial, wo man sagen könnte, ist der nicht sauer und so. Und natürlich ist er nicht sauer, wenn er reinkommt und mit dem ersten Ballkontakt sich gleich einen Scorerpunkt abholt.
Ne? Und sofort aber auch dann dabei ist mit Jubeln und die Fans anpowern und sich zu freuen, dass er gerade einen Assist geliefert hat und so, ne? Also hat mich sehr gefreut,
ja. Ja, auch wie ein Bangula dann dahin rankommt, wie so ein glückliches Kind, der gerade zum ersten Mal den Weihnachtsmann gesehen hat und so. Ja. Also es ist natürlich auch in dieser ganzen Horst Evolution ist es natürlich auch ein traumhaftes Setting, wie das gelaufen ist mit allem Pipapo. Ne?
Ja, und es ist dann letzten Endes, das können wir wahrscheinlich nicht wirklich beurteilen, aber mir gefällt der Gedanke, ja, dass das nicht zuletzt halt dann eben doch auch etwas ist, wo man sieht, dass halt eben die grundsätzliche Idee von, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Führungsarbeit von Horst Steffen, ja, in Bremen genauso greift und funktioniert, wie das in Elversberg der Fall war. Also, dass du einen kurzen Zeitraum hast, wo wirklich ein Großteil der Truppe sagt, erstens, was für ein geiler Mensch ist das denn bitte? Mhm. Ja. Und zweitens, offensichtlich ist auch so ist, dass er für jede individuelle Person die richtige Ansprache trifft. Es gab eine Szene, wo er sich, hast du während des Spiels gesehen, wo er sich, obwohl Sugawara angeschlagen ist, er aber Schmidt nicht bringt und sich auf die Bank neben Schmidt setzt und den Arm um ihn legt während des Spiels und ihm offenbar erklärt, warum er ihn jetzt nicht bringt, obwohl der Spieler auf seiner Position gerade angeschlagen ist.
Ja,
und welcher Trainer macht das?
Ja. So, der Grund war, glaube ich, dass auch Friedl angeschlagen war.
Ja.
Ne? Und wir nur noch einen Wechsel hatten und dann Horst lieber Friedl geschont hat, bevor das was Längerfristiges wird und Skelly gebracht hat und dann war viel Schmidt hinten rüber sozusagen. Ne?
Ja, aber entscheidend ja, dass er sich wirklich neben ihn setzt und sagt, so hör mal zu, also so den Arm um ihn legt und so mit ihm redet während des Spiels halt. Ne?
Ja, absolut.
Geil.
Absolut und wie gesagt, und das merkst du halt auch an diesen leuchtenden Augen, wenn die dann da vor den Auswärtsfans stehen und also auch wie die ihn angucken, wenn er denen was erklärt. Also das ist immer... Ich hätte mir gewünscht, dass mich mein Sohn einmal so anguckt.
Ja, oder mein Vater.
Einmal mit diesem Stolz. Bevor du gleich Lobeshymne auf Puertas, ne, muss ich mich noch mal kurz in den Staub werfen. Ich hatte mich ja weit aus dem Fenster gelehnt letzte Woche mit der These, ich sehe Puertas eher auf der 6, ne, neben Lienen und Stay dann als zweiten Go-To-Guy, eher praktisch hinter der Spitze. Wegen der Torgefahr. Das war nicht so, sondern es war, auch wenn ich es gehofft habe, auch nach 20 Minuten noch, dass ich mich getäuscht habe, aber leider nein. Es war, Lienen und Stay waren schon die klassische wie unter Ole, ne? Das mehr oder weniger Doppel in der Zentrale. Und Puertas hat weiter vorne klassisch auf der 10 erstmal angefangen. Mhm. Wobei es natürlich schon dann, und auch das erstaunlich nach so kurzer Zeit, super viele Positionswechsel gab.
Das schon wollte ich gerade sagen.
Unter den dreien. Und das gehört gleich zu deiner Lobeshymne. Und was ich auch betonen möchte, mein zweiter Call war, Stay schießt ein Tor, weil das genau das Setting ist. Und so ist es gekommen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil genau das ist ja passiert, ne, dass du gesagt hast, und Stay lauert dann quasi in der zweiten Reihe, um Bälle aufzunehmen.
Ja.
Ne? Das hat dazu geführt, dass er das Tor macht. Deswegen sehe ich gar nicht zwingend als habe ich falsch gelegen. Denn Horst Steffen sagte auch, ne, in irgendeinem Kontext hat Steffen gesagt, er habe Puertas erstmal dort spielen lassen, weil es dort für einen neuen Spieler einfacher ist.
Okay.
Das hatten wir nämlich in der letzten Folge auch gesagt, dass wir gesagt haben, vielleicht ist diese Eingespieltheit zwischen Lienen und Stay ein bisschen mehr Safety.
Ja.
Ne? Und was man halt eben auch gesehen hat, ist, und das ist dann ja auch wieder eher ein Argument für das, was du gesagt hast, die Art und Weise, wie Puertas spielt,
ja,
hat auch gegen Gladbach komplett gezeigt, dass er auf dieser Rolle, die Stay jetzt erstmal gespielt hat, auch komplett richtig aufgehoben wäre.
Ja, oder?
Denn ich habe noch nie einen Spieler auf einer 10, oder was heißt noch nie, aber selten einen Spieler auf der 10 gesehen, der diese Griffigkeit hat, ne? Ja. Also Antizipation, Zweikampfstärke, Laufkraft, ja, also Endurance, ja. Ausdauer, ja, und halt eben einfach ein Spieler, der sich für keinen Weg zu schade ist und immer nachgeht.
Ja.
So. Und das fand ich wirklich mega beeindruckend. Und diese Kombo ist wirklich krass.
Ja.
Weil du hast jetzt zwei Spieler, die robust sind, die zweikampfstark sind und die das Pendelspiel zwischen den Boxen gut können, ja. Und das kann einfach auch mit Blick auf Unberechenbarkeit noch so wertvoll werden. Alter, ja. Und der Typ hat mir wirklich so gut gefallen. Ich fand Puertas bärenstark.
Absolut, ey. Also wenn man irgendwo sagen kann, guck hier, das ist Qualität, ey, das ist Qualität. Ja. Das ist wie beim Bangula, wo du ne, sofort siehst, okay, das ist einfach ein Upgrade, das Geld kostet. Es ist einfach so. Und Thema hatten wir ja auch. Und kaufen könnten wir uns das nicht. Dann lieber leihen als gar nicht haben.
Ja.
Ja? So, und das fand ich nämlich auch. Und ich bin auch froh. Und du hattest das gesagt, dass das vielleicht mit meinem Call Puertas 6 für dieses Spiel noch zu früh ist, hattest du ja in der letzten Folge drauf hingewiesen, meintest du ja eben auch. Und trotzdem denke ich auch, habe ich das auch so interpretiert. Meine grundsätzliche Idee, Puertas auf der 6 und Stay vorne für die Torgefahr, ist noch nicht ganz tot. Vielleicht dauert es nur einfach noch ein paar Wochen. Weil eben, wie du richtig sagtest, auf dieser Doppel-6 zu spielen, ist halt taktisch und in der Mechanik viel schwieriger und anspruchsvoller.
Und das kannst du ja auch gegnerabhängig machen.
Ja,
genau, was wir gesagt haben. Ne? Also wir haben jetzt mittlerweile einen Kader auch in der Flexibilität, der uns viel stärker in die Position bringt, situativ auf Gegner reagieren zu können, was die strategische Ausrichtung der Startelf angeht.
Ja.
So, ne? Und da kann zum Beispiel ein passstarker Puertas gegen Mannschaften, gegen die wir potenziell eher ins Hintertreffen geraten, auf der 6 viel mehr Sinn machen, weil du diese eine Station durch das defensive Mittelfeld umgehst, indem du den passstarken Spieler auf der 6 hast.
Exakt.
So, ja.
Exakt, ne? Dass du so eine Art Relaisstation ne? da zwischen hast. Ja, ey. Großartig. Wirklich großartig. Ich kann ja, bevor wir gleich auf Freiburg gucken, ne? Ich kann ja mal gestern, ich hatte gestern so einen anstrengenden Arbeitstag. Ich meine, also wer so ein bisschen Nachrichten, Social Media verfolgt, diese ganze Affäre Julia Ruß, ja, als ARD-Mitarbeiter, Alter, das hat mich wirklich gebrochen gestern hier. Dann bin ich, will ich jetzt gar nicht mal hier jetzt tiefer in die Materie einsteigen. Zum Glück. Sondern danach, ich musste erstmal ein Bier trinken. Da bin ich alleine ins Froggies nach meinem Feierabend, hab mich da erstmal hingesetzt, die Fresse gehalten, zwei Bier getrunken und mir das Leverkusen-Spiel angeguckt. Klammer auf, ey, Grimaldo. Mal eben den dritten Freistoß in 5 Tagen direkt versenkt. Ja. Klammer zu. Ist nicht mein Thema. Es kamen dann irgendwann so ein paar Frankfurt-Fans, so vereinzelte Frankfurt-Fans, die es hier in Hamburg gibt und warteten und wirklich voller Aufregung und Nervosität und positiver Energie auf diesen ersten großen Champions League Auftritt. Die haben jetzt zwar schon mal Champions League gespielt, Frankfurt, aber halt ne über Europapokal, Qualifika, Europa League und so weiter. Jetzt so, lange Rede, kurzer Sinn, großes Fußballfest, Frankfurt gegen Galatasaray, dann ja auch noch mit Gündogan und Sané und also mega geiles Setting. Und ich war ein bisschen entzückt fast schon, als ich gemerkt habe, wie geil diese Spannung war. Und ich hatte so ein bisschen Kopfkino und dachte mir, irgendwann werden wir da auch wieder sitzen.
Ja. Von mir aus gerne.
Ne? Es war wirklich Kopfkino. Ne? Spontanes, spontanes Pochen überall, sag ich mal, als das durch meinen Kopf ging. Naja.
Ja,
ich habe dann morgen, die Beine übereinander geschlagen und.
Morgen können wir den ersten Schritt in die Richtung machen, ne? Denn du bist jetzt, ehrlicherweise bist du ja jetzt gerade wirklich einfach in einer Phase, wo. Ich glaube, Werder hat es selten gehabt, dass zwei Spiele im Kopf so viel gemacht haben, also mit Leverkusen und Gladbach.
Ja.
So, ne? Und du hast jetzt halt die Chance, noch eine kleine Schippe oben drauf zu packen.
Ja.
Und wir wissen beide ganz genau, wie das läuft, ne? Oder das wissen alle Werder-Fans wahrscheinlich ganz genau, wie das läuft. Wenn du in der Lage bist, jedes Wochenende aufs Neue eine kleine Unze an Selbstvertrauen mit reinzulegen, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo das wirklich eine Eigendynamik entwickeln kann, die Spaß machen kann.
Ja. Aber da muss man
sagen, sehr gespannt.
Da haben wir schon einige Unzen jetzt auf unserer kleinen Sammelkarte einzahlen können, ne? Durch eben auch, was wir ja schon meinten, auch durch diese vielen Kleinigkeiten, ne? Auch ein Boni und ein Jinma sind glücklich,
genau.
Und Horst sagte das in der PK, und das ist jetzt vielleicht der Schwenk auf Freiburg auch, ne? Wie wichtig das für ihn und überhaupt wie wichtig das in Gruppen und Mannschaften ist, dass sich jeder Einzelne als Teil des Erfolgs fühlt.
Ja,
und jeder irgendwie das Gefühl hat, er hat sein kleines Ding dazu beigetragen. Er hat auch mitgeholfen. Ne? Ja. So wie, weiß ich nicht, jedes kleine Kind freut sich, wenn du musst 100 Sachen tragen und du gibst dem Kind irgendwie einen Luftballon und der Kind trägt das rüber. Hat das Kind aber auch das Gefühl, es hat geholfen. Ne? Mhm. Und es hat auch mitgemacht und es war Teil des großen Ganzen. Und da hat Horst bei der PK relativ lange drüber gesprochen, und das zahlt dann natürlich ein auf diese, ne, oder denk an Isaac Schmidt, der reinkommt und das 2-3 macht, ne? Ja. Denk an Koulibaly, denk an den kleinen Šović, ne? Ja. Denk an Jinma, der von der Bank kommt und seinen Anteil hat und so weiter und so weiter, ne? Und im Prinzip kommt Freiburg jetzt zum richtigen Moment, aber auch Freiburg hat ja nach einem Borussia Mönchengladbach-esken Start bisher, hat ja auch eine Unze Selbstvertrauen sammeln können letzte Woche.
Ja, genau, haben zwar spät hinten raus, aber immerhin den VfB Stuttgart zu Hause geschlagen, auch emotional den Turbo eingelegt, hat man auch gesehen, also auch Schuster ist ja sehr aus dem Sattel gegangen, hinten raus. 3-1 ist es, glaube ich, ausgegangen.
3-1, ne? Und vielleicht auch ein Ticken zu hoch und auch ein bisschen glücklich und so, aber für die auch wirklich extremst wichtig.
Weil für den Kopf vor allem auch, ne?
Ja, weil die den Saisonstart auch mehr oder weniger die ersten Spiele in den Sand gesetzt haben und ja auch mit Europa jetzt loslegen nächste Woche.
Ja.
Und ich glaube, das könnte halt auch unsere Möglichkeit sein, dass wir vielleicht, auch wenn es nur Freiburg ist und so, aber vielleicht für die auch nur so ein bisschen Durchgangsstation sind vor ihrem wirklich großen.
Gegen wen spielen die, weißt du das?
Weiß ich nicht, aber sie überhaupt grundsätzlich, dass sie.
Ja. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ja, also ich glaube halt auch, ne? Und ich glaube aber eben auch, da kommen jetzt zwei Mannschaften treffen jetzt aufeinander. Die stecken in ähnlichen Situationen, aber wir spielen eben auch zu Hause, ne? Und ich bin natürlich im Stadion. Ich freue mich so mega darauf, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, diese neue Werder-Mannschaft jetzt nochmal wieder auch vor den eigenen Fans zu sehen.
Ja.
Ne? Denn ich sehe jetzt das erste Mal halt eben dann auch Boniface und Puertas und so live im Stadion. Oh. Bin mal super gespannt und ich glaube ehrlicherweise, die werden brennen wie Feuer. Ne? Das wird ein Megaspiel.
Die werden brennen wie Feuer, und auch da war alleine dieses Spiel gegen Leverkusen das letzte. Ich habe jetzt nochmal in der Deichstube wirklich ein super Interview mit dem Sugawara gelesen eben, der halt auch meinte, ey, das hat mich so angezündet, dieses Stadion hier, wie krass das war. Das war ja seine erste Erfahrung, wir sprachen drüber, was er ja auch für ein Megaspiel gemacht hat. Jetzt ja übrigens auch wieder, Hashtag Honda-Motor, als hätte er nie was anderes gemacht. Der krasse Typ. Und ich glaube, dass du wirst es, also es wird vibrieren, die Stadt wird vibrieren schon ab 12 Uhr.
Ja, hoffentlich ist Sugawara dabei, ne? Hatte ich doch richtig verstanden. Der hat sich an der Schulter oder hat sich an der Schulter wehgetan im Gladbach-Spiel. Jetzt wissen sie noch nicht genau, ob er spielen kann.
Ja.
Genauso wie beim Bangula.
Mhm.
Stark fällt aus, diesmal wegen Verletzung. Da kommt wieder die Kuhlmannsche Glasknochen. Analogie ja, zum Einsatz.
Wieder, ne? War wieder ein bisschen gefährlich, sich alleine Cornflakes zu machen.
Ja, genau. Aber trotzdem, ey, also, und dann sind wir auch wieder beim Thema, der Kader ist auf einmal qualitativ ja jetzt dann doch eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Mittlerweile hast du auch keine Bauchschmerzen mehr, wenn du sagst, okay, dann fällt sogar Ware halt mal für ein Spiel aus oder Mangula.
Ja.
Dann gucken wir uns da halt den Schmidt mal an.
Ja. Ne?
Oder lassen Grilli auf links spielen, dann kann Boniface vorne reingehen. So.
Ja, exakt.
Wollen wir
drauf gucken?
Ja, gerne. Total gerne.
Freiburg,
soll ich diesmal anfangen? Du hast das letzte Mal angefangen.
Wollen wir mal gerade die Aufstellung schon?
Ja, würde ich sagen. Lass uns damit mal anfangen und dann kann man sich daran ja so ein bisschen entlanghangeln.
Okay. Also, du meintest ja schon, Stark fällt aus und Horst sagt ja nie was zur Aufstellung vorher. Ja. Ne? Das bügelt ja immer komplett ab. Also, wie der nette Papa, aber schon entschieden, 2 Kugeln Eis oder gar keins.
Ja.
Ja.
Ja,
okay. Genau, so, wir wissen, Stark fällt aus und ich gehe davon aus, dass Koulibaly wieder spielen wird und Friedel wieder auf der rechten Innenverteidigerposition. Dann glaube ich, und so las ich das auch so ein bisschen in diesem längeren Sugawara-Interview, ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine Pause kriegt. Nicht nur wegen dieser Schulterdings, sondern auch, weil die letzten Wochen echt stressig waren. Er erzählt, er hat immer noch keinen guten Sushi-Laden gefunden in Bremen. Er wohnt immer noch im Hotel. Alles ging hoppla hopp. Dann war er zwischendurch, ist er durch die Welt geflogen für die Nationalmannschaft und dann hat er ein bisschen Schulter und so weiter. Und dann meinte er, ich war dankbar, dass ich diese Woche mal pausieren durfte mit Training und so. Und dann ist da noch die Szene, komm mal her, Isaac, ich nehme dich mal in den Arm und erkläre dir was von Horst. Ich könnte mir vorstellen, Thema Belastungssteuerung, dass Isaac Schmidt rechts starten wird.
Sehr guter Gedanke, nachvollziehbar.
Links Agu. Und dann dieselbe Konstellation im Mittelfeld, das hat ja wirklich, wird ja mit jeder Spielminute besser. Linen, Stay, Puertas und vielleicht sehen wir schon ein bisschen mehr Durchmischung, was die Doppel-6 und die 10 angeht, noch mehr als schon in Gladbach. Halblinks Schmied, halb rechts ein Bangula, wenn er fit ist.
Andersrum, oder?
Ja, so rum, genau. Aber Bangula, wenn er fit ist, auch absolut gesetzt. Ja. Und ich glaube, ich mir vorstellen könnte, dass Bangula auch erstmal von der Bank kommt, Belastungssteuerung, Grill auf den Flügel geht und wir mit Boniface vorne drin starten.
Dann muss ich gar nichts mehr sagen, das sehe ich nämlich alles exakt genauso.
Boah.
Ja, ich glaube, das glaube ich wirklich, dass es genauso kommen wird.
Ja, ey, was haben wir plötzlich für einen tiefen Kader?
Ja, super geil.
Bei Freiburg super ganz geil. Viele Ex-Bremer kommen wieder die alten Geschichten, die aber auch alle nicht zünden. Beste zündet nicht bisher. Dingchi zündet nicht bisher. Höhler hat nicht getroffen. Der gefährlichste Typ war der Matanovic. Ein junges Sturmtalent, das doppelt getroffen hat. Allerdings auch mit einem.
Bei Werder im Gespräch gewesen im Sommer.
Ja, ich habe den auch mal bei St. Pauli hier gesehen, als er noch jünger war und noch nichts getroffen hat. Der wird vorne in der Spitze spielen. Das System von Freiburg ist ähnlich. Das ist auch so ein 4-5-1. Ne? Mit diesen Außenspielern dann Beste und Dingchi. Aber du merkst in der Offensive bei denen, wie sehr Doan fehlt.
Ja,
der ja zu Frankfurt gegangen ist, gestern in der Champions League auch getroffen hat und so. Ja. Das merkst du. Und die beste Nachricht für uns ist, dass den besten Freiburg-Spieler bisher, das war ein Zehner, Monsambi hieß der, ein junger Franzose, geile Technik, der so im Prinzip die Offensivüberraschung war. Der ist aber gesperrt, der hat sich, glaube ich, gelb-rot abgeholt. Oder?
Ach echt?
Ja, okay. Der fällt aus.
Ja, und stimmt.
Auf den war viel in der Offensive bei denen ausgerichtet. Das ist gut für uns, nichtsdestotrotz sind da ja immer wieder unsere Albträume, ja, unsere untoten Wiedergänger, Höhler und Grifo.
Ja, wenigstens Gregoritsch nicht mehr.
Ja, und Gott sei Dank spielt er auch nicht bei uns.
Ja, gut. Das ist, daran denken wir ja schon gar nicht mehr.
Was ist dein
Tipp? Glaubst du, wie es ausgeht? Ja, okay, dann sage ich als erstes. Ich glaube, wir gewinnen das. Ich glaube, es wird kein Spaziergang. Ich sage, Werder gewinnt das 3-2.
Okay, gutes Ergebnis. Ich war so ein bisschen defensiver bei einem 1-1, würde glaube aber auch, dass da Tore fallen könnten. Oh, 3-2 ist ein guter Tipp, ey.
Ich sag Boniface Doppelpack.
Ja, Boniface Doppelpack ist sehr gut. Schreibe ich auf. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor Grifo, Elfmeter. Ich sage 2-2.
Okay. Dann bist du derjenige, der in Social Media wieder geschämt wird, dass du Werder keinen Sieg zutraust. Das soll mir recht sein.
Ich muss noch zwei Sachen schnell nachholen, die wir das letzte Mal beim Quickie nicht mehr geschafft haben. Einmal liebste Grüße an die Freunde von der Höhle der Möwen.
Ja, ah, stimmt.
Super schöne Werder-Quiz-Podcast. Und ich war Gast.
Wir haben von meinem lieben Kollegen Till Kobes hier von Radio Bremen.
Liebe Grüße. Wir haben aufgezeichnet, Sendung kommt im November und ich war jetzt nicht richtig gut, aber ich war auch nicht richtig scheiße, denn sonst würde ich nicht drauf teasen. Dauert aber noch ein bisschen und ich empfehle auch schon die nächste Folge, die im Oktober kommt. Die ist nämlich mit meinem Freund und Fanclub-Kumpel Timo Mattis hier von Verde e Bianco Pazzo, der ebenfalls Gast war, Höhle der Möwen, der noch einen Ticken besser war, aber auch nur einen Ticken.
Ja, also Spoiler-Alarm.
Das zweite Ding, was ich auflösen muss, und auch das muss noch sein, gib mir nochmal eben diese 30 Sekunden. Grüße an Jens D. von Blue Sky, der jetzt schon mehrfach anmerkte, unser vorvorletzter Titel war das, glaube ich, From Zero to Hero, wo ich dich noch so gefeiert hatte. Er hat den schon vorher vorgeschlagen, du hast es nicht gesehen. Aber ich möchte es zumindest, ne, bevor da Urheberrechtsstreit und Plagiatsvorwürfe kommen.
Ja, dann nehme ich die goldene Plakette von meiner Wand halt wieder runter.
Ja, oder teilen sie dir mit Jens oder so.
Nö.
Liebste Grüße.
Ich hau mit dem Hammer drauf und schmeiß sie weg. Lieber Jens, also no offense, ich hab's in der Tat wirklich nicht gesehen gehabt.
Samstag auch, schöne Aktion, Kindertag im Weserstadion.
Ja, und das ist auch aufgehängt, glaube ich, an einer etwas größeren Geschichte auch, ne? Christoph Pieper hatte das kurz vor der Pressekonferenz auch nochmal darauf geteasert und hingewiesen, dass sich auch die Gastmannschaften dran beteiligen und so. Also schöne Aktion, bin ich mal sehr gespannt.
Der Wurm-Podcast unterstützt die Forderung nach Kinderrechten, allerdings nicht für unsere Kinder. Ne? Die genau. Sollen mal so.
Ja. Ich werd doch die Fußfessel nicht abnehmen.
Die Blagen.
Ich wollte noch sagen, ach ja genau, mutmaßlich morgen nochmal bei richtig schönem Sommerwetter im Weserstadion. Yes. Ich freue mich.
Yes, yes. Ja,
wird ein Träumchen. Allen anderen wünsche ich eine gute Anreise, ein schönes Spiel. Alle Leute, die das nicht sehen können, genießt es am Fernseher. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Spektakel wird. Mit welchem Ausgang bleibt jetzt erstmal offen. Aber ich würde sagen, mein liebster Thomas, wir ziehen jetzt hier erstmal einen Strich und drücken die Daumen für morgen. Und ja, dann werden wir uns dann hoffentlich, wobei ich bin nächste Woche wieder auf Dienstreise. Du weißt, was das bedeutet, ne? Nächste Folge erst wieder hinten raus. Aber kurz vorm Bayern-Spiel, da will man auch gar nicht irgendwie sich großartig noch Gedanken vorher drüber machen. Ne?
Wir kommen wieder, so oder so.
Keine Frage, genau. Also ihr Lieben, haut rein, schönes Fußballwochenende, kommt gut in den Freitagabend und dann auch ins Wochenende und wir hören uns bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüssi und winke auch dem Thomas zu.
Danke fürs Hören, schönes Spiel und schönes Wochenende.
Ciao, ciao.